Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir?
Guten Morgen, ganz hervorragend. Was hast du uns denn für heute mitgebracht?
Heute habe ich, und zwar, das muss ich ein bisschen weiter ausholen, wir hatten ja wieder Kursstart und da hatte ich einen jungen Studierenden und die müssen sich ja immer so vorstellen, die Einzelnen. Und der hat sich dann vorgestellt, dass er von der Konfiserie Sprüngli ist.
Und, fein, und das erzählst du mir am Morgen.
Ja, das war sehr lecker. Und ich natürlich, weil ich auch so
Hallo, bisschen... Kollege. Komm mal. Ja. Wie lange wohnst du jetzt in der Schweiz? Das Wort lecker. Das heißt fein.
Fein, okay. Gut. Also fein. Fein. Und auf jeden Fall in meiner morgendlichen, das ist ja immer so um 8.30 Uhr, da muss ich auch zugeben, da bin ich jetzt, ich finde, dass wir fangen da auch zu früh an mit unseren Kursen, zumindest für mich.
8.15 Uhr sogar.
Genau. Und dann habe ich den irgendwie verwechselt mit halt dem Schokoladenhersteller Lindt. Also ich habe dann einfach gesagt, bei Lindt. Ne? Und das war natürlich, ja, wer macht hier die großen Fehler, das bin immer ich. So, auf jeden Fall wurde ich dann natürlich sofort von ihm und auch der Klasse darauf hingewiesen, dass ich, der Deutsche, es wieder mal nicht gerafft hat. Ne? Es ist ja immer gut. Ich gönne denen das ja auch am ersten Tag, dass sie einen Schritt schlauer sind als ich. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da war ich schon lange nicht mehr. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme ja aus dem bayerischen Süden. Ne? Und der bayerische Süden, der ist ja so wie, also katholisch, der ist ja so wie Österreich, Italien. Da hat man nicht so viel gehabt. Und da gab es immer so Süßspeisen oder auch so Pasta-Sachen. Also wir hatten ja kaum Fleisch. Und da gibt es ja Bier, Brot und Pasta und Salat. Das ist ja so relativ simpel.
Aber Süßspeisen? Aber Süßspeisen.
Ja, du isst mittags, also ich als Kind habe sehr oft so Schupfen, Garnknödel oder Maul, das heißt Dampfnudel bei uns oder auch Milchreis und so. Also es gab immer sehr viel Süßspeisen und das hält ja nicht so lange und dann gab es halt immer auch einen Kuchen. Und bei uns war Kuchen, meine Großtante, das gab so zwischen August und November super geilste Kuchen, gibt's jetzt auf der Welt. Also da komme ich so her und immer so, wenn
du weißt ja, die restliche Welt sagt, in Deutschland gibt's immer nur Kaffee und Kuchen.
Ja, aber zu Recht, ne? Und dann, wenn du so nach Württemberg gehst, also dieses Todesdreieck so zwischen Villingen, Schwenningen, Stuttgart, Ulm und Biberach, da war das Essen schon so komisch und weiß nicht, wie dir es ging, aber als Kind sind wir halt auch viel immer in der Schweiz Skifahren, da gab es diesen Nusskuchen und sonst halt nichts. Und den hast du dann so am Samstag, wenn du da angefahren bist oder Sonntag gekauft und so spätestens am Mittwoch mochtest du den nicht mehr.
Oh, aber ich, sag mal, dass du je, willst du noch eingebürgert werden?
Ja, ach ja, das ist alles, wie soll man sagen,
fluid. Die Engadiner Nusstochter meinst du?
Ja, genau.
Aber da merkst du ja, wo sie herkommt.
Genau. Da muss man aber dazu sagen, ich bin Nussallergiker. Insofern war das dann auch später relativ reduziert, der Ding. Auf jeden Fall hat es sich irgendwie aus meiner Kindheit nicht so festgebrannt, dass auch so die Schweiz, so wenn es um Kuchen geht, so eine totale, wie soll man sagen, Ödnis ist. Und als ich dann so in Zürich mich gesettelt hatte und auch dachte so, man geht so Kaffee und Kuchen, da waren wir so ein paar Cafés und so, das war alles so trocken. Das hatte nicht diesen Bums.
Sag mal, ich weiß nicht, wie du heute Morgen anfängst, aber ich hoffe nie, dass das bei deiner Einbürgerung je ein Thema sein wird.
Ach, das ist alles gut.
Ich werde noch ein paar Testfragen gleich stellen.
Ja, das ist alles gut. Die werde ich auch alle nicht bestehen. Aber als ich dann entdeckt habe Sprüngli und vor allem das am Paradeplatz, das war für mich dann irgendwo so als Deutscher aus Süddeutschland, also aus dem bayerischen Süden, war das wirklich so der Ort der Hoffnung in der Schweiz. Also ich bin da wirklich hin. Meine Freunde haben mich ausgelacht, weil ich war noch viel zu jung. Was hockst du da mit Sprüngli, mit den älteren Damen und Herren? Aber für mich war so Sprüngli, Paradeplatz so ein bisschen, das war Heimat.
Das Kaffeehaus-Atmosphäre.
Ja, das hat für mich, also nicht, dass es da schön ist, das hat ja irgendwie, so sieht bei uns der Bahnhof aus. Ne? Also so diese Holzbänke und das Licht und das Interio und der Kaffee schmeckt ähnlich. Also muss man schon ein bisschen Abstriche machen.
Ich weiß.
Naja, aber muss man ja realistisch sehen. Also jemand,
denk dran, das ist ein fachliches Gespräch, was wir hier führen sollen.
Ja, es ist fachlich. Aber nochmal, ich möchte ein bisschen ausholen, weil oftmals kommt ja so, dass ich alles kritisiere und alles so negativ bin. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, dass also dieses Unternehmen und dieser Marke, das ist für mich wirklich so, da ist ganz viel Liebe von meiner Seite eigentlich da. Ne? Also das ist wirklich so, ich liebe die Firma, ich liebe die Produkte. Das war für mich immer so ein bisschen, auch wenn es ja ganz andere Produkte sind. Also wir hatten ja keine Macrons oder Luxemburgerli bei uns. Ne? Bei uns gab es halt irgendwie Käsekuchen oder Erdbeerkuchen oder Zwetschgenkuchen. Aber das war so vom Geschmack und von der Idee her kam das sehr, sehr nahe, wie ich so aufgewachsen bin und was ich so mit Heimat und guten Gefühlen und schönen Momenten verbinde. Ne? Und jetzt eben zurück zu diesem Studierenden. Also er hat mich darauf hingewiesen, ich mache das alles falsch. Und dann, ich war schon lange nicht mehr da, ich weiß nicht warum, aber ich war jetzt schon sicher mal 3, 4, 5, ein halbes Jahr nicht da. Und dachte ich so, komm, nach der Vorlesung gehst du hin und kaufst dir mal ein Erdbeer-Birchermüsli. Sagt dir das was? Oder
ja, natürlich sagt mir das was. Besonders, es kommt gleich ja auch die Frage, ist das Frühstück oder ist es Mittagessen?
Ja, das ist mit einem Brot kann man das auch zum Mittag essen.
Nicht nur mit einem also Brot. Mein Kollege, Müsli ist ein Mittagessen in der Schweiz. Aha. Das wäre die Frage gewesen. Meine Frau kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also Frühstück, ja, macht sie auch Müsli. Aber Müsli ist ein Mittagessen. Das Birchner-Müsli isst du zum Mittag.
Ja, aber das ist.
Aber da merkst du einfach, wie lange bist du eigentlich schon hier?
Ja, das ist das eine. Und du bist ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, intelligent und kannst dir den Scheiß auch merken. Aber für mich gefühlt kann ich das voll nachvollziehen. Also Süßspeisen, so wie Milchreis oder Müsli, das ist für mich auch Mittagessen. Also ich mag auch gar nicht so sehr Fleisch oder so. Das kann ich total.
Deswegen, ich hatte ja gehofft, ganz am Anfang, dass ihr Kurve irgendwie noch bekommen könntest vom Milchreis, vom armen Ritter und wie sie alle heißen, die Gerichte, dass du das zum Müsli hinbekommst. Aber erzähl, wir wollen ja, endlich mal nicht von dir was hören, sondern wir wollen übersprünglich was hören.
Ja gut, aber ich möchte das einleiten, dass es einfach nicht so jetzt, es hat da irgendwie so einen schlechten Monat und haut da auf alle Firmen drauf. So, auf jeden Fall hingegangen, Bahnhof gibt es 3 Filialen, finde ich auch schon toll, im Hauptbahnhof. Und bin hingegangen und habe gesagt, haben Sie mir noch ein Erdbeerbüchermüsli? Und dann kommt die Antwort, nein, das durften wir schon verkaufen. Ja? Stehen aber 4 Klassik-Birchermüsli da. Oder ob ich das mag? Und ich sage, nee, das Klassik schmeckt mir nicht so. Ist auch zu viel Apfel drin, da habe ich Allergie. So gehe ich zum nächsten, frage ich wieder, haben Sie mir ein Erdbeer-Birchermüsli? Nein, das durften wir heute schon verkaufen. Stehen wieder 4 Klassik dann. Nächste hingegangen, gleiche Frage. So, okay, jetzt kann man sagen, schlechter Tag. Da standen also 12 Klassik-Birchermüsli und kein Erdbeer-Birchermüsli. Und ich so gegen 16 Uhr enttäuscht, Loser. Dienstleistungsgeschäft. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. So, jetzt habe ich gedacht, okay, Bursche, weil das ist ja mein Studierender ist, jetzt gehe ich am nächsten Tag wieder um 16 Uhr hin, hatte ich wieder Vorlesung, wieder nach der Vorlesung so 16.30 Uhr hin, 45 und frage wieder. Und dann wieder das Gleiche. Klassik-Birchermüsli stehen 5, Erdbeer-Birchermüsli keins und wieder der gleiche Satz, das durften wir schon verkaufen. Und somit haben die mich aus dem Laden gelassen. Und das wollte ich eigentlich mal mit dir diskutieren, weil was mir bei der Firma, was ich da so spannend finde, ist, dass kein Mensch sagen würde, auch die Klasse, als ich gesagt habe, die sind unendlich schlecht im Verkauf und Vertrieb, haben mich alle angeschaut und gesagt, nein, das ist die beste Firma der Schweiz und wer da auch nur ein negatives Wort gegenüber dieser Firma sagt, der gehört an die Wand gestellt. Und das wollte ich einfach mal mit dir diskutieren. Wie siehst du das? Bin ich jetzt ein bisschen komisch? Und auch so dieses, wie soll man sagen, Produktorientierte. Weil wenn was ich da sehe, ist halt wirklich tolle Produkte, die das Ganze, wie schlecht man im Vertrieb ist, kompensieren.
Also das Ganze hört sich an wie ein verlassener Liebhaber gerade.
Ja, deshalb ja, also wollte ich mit dir drüber reden, weil ja,
ist wirklich, ich meine, was du auf einem Niveau beschreibst, ist, wir durften die schon verkaufen. Was stört dich denn daran, dass du dein Müsli nicht bekommen hast, weil du Apfelallergiker bist, dass du ein bisschen freakig bist und nicht mal eben wechseln kannst? Was stört dich?
Nicht mal störend, sondern was ich so faszinierend finde und das ist,
glaube ich. Oder umgekehrt, so, was hat deine Liebe in Zweifel gezogen?
Genau. Ja, das, was wir besprechen, und zwar, wenn wir jetzt so, wir haben ja ein bisschen auch mal über Migros und Fachmärkte und sowas oder andere Firmen oder Amag oder so uns ausgetauscht, da ist es ja immer so ein bisschen, dass man dann so drauf reinhaut und sagt, ja, die machen das nicht so gut und so. Und was ich hier so wieder spannend finde, ich habe so eine Hochleistung im Produktmanagement, also den Schokikuchen, die Luxemburgerli, eben das Birchermüsli. Das sind alles wirklich Produkte, die ich liebe. Also auf der Produktseite könnte ich jetzt nichts Kritik üben. Da laufe ich wirklich hin. Ich fahre da manchmal sogar extra in die Stadt, um mir das nur zu kaufen oder gehe einen Umweg. Also produktmäßig Ding. Und wenn ich mir dann anschaue, wie verkaufe ich das, wie vertreibe ich das? Und dann sehe ich, dass da so gar nichts passiert und sich weiterentwickelt.
Aber lass uns doch mal tiefer reingehen, ja? Weil Vertrieb ist mir zu großes Thema. Ja. Was stört dich dort?
Ja, mich stört halt daran, wenn die Leute, also die haben ja eine Schulung bekommen. Also jeder dieser Verkäufer, das ist erstmal, was die meisten sagen würden, ist ja im Vertrieb, ist ja positiv, die sind ja alle geschult. Also wenn ich mit Leuten spreche, sagen alle, ah, die bei Sprüngli, die haben alle eine tolle Schulung, die treten ja gleich auf im gleichen Design, also dieses Customer Experience. Ne? Alle wie so Soldaten, ne? Kundenorientierung ist Soldat, der ist getrainiert worden, der spult genau das ab. Aber eigentlich ist der Vertrieb ja auch jetzt hinzugehen und zu sagen, also es gibt da zwei Optionen. Da kommt jetzt ein Kunde rein und sagt, er möchte ein Erdbeerbücher-Müsli. Option 1 ist, zu sagen, da haben wir falsch geplant. Das tut uns sehr leid. Ne? Sehen ja, wir haben hier mehr Klassik. Wir haben nicht gedacht, dass die heute so viele das Erdbeerbücher-Müsli nachfragen. Wenn sie aber wollen, und du musst ja, weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja inzwischen eine App für alles, also für Weinbestellung, für Lebensschmerz, für ich muss mit meiner verlorenen Liebe, also ich habe für alles eine App.
Dann könnte man nur sagen, nicht die verlorene Liebe-App.
Genau, dann könnte man doch die E-Mail abgeben und sagen, hier ist eine App, können Sie ja vorbestellen. Also auch irgendwo auf den Kunden zuzukommen. Und das Krasse ist dann, wenn ich jetzt, ich war in diesen drei Läden, und jetzt ein guter Vertriebler wird ja hingehen und das im Hauptquartier melden und sagen, guck mal, ich war jetzt ja bei drei Vertrieblern in einem Tag und alle drei Vertriebler konnten mir nichts verkaufen. Und am nächsten Tag hast du genau die gleiche Situation. Das heißt, auch diese Firma ist nicht in der Lage, auf unterschiedliche Nachfrage zu reagieren. Sondern es wird halt einfach immer wieder in hoher Qualität produziert. Und als ich dann den Studierenden darauf angesprochen habe, hat er natürlich dann gesagt, ja, das verdirbt auch in einem Tag und es ist schwierig und so. Das sage ich, aber das Klassikbüchermüsli steht ja auch da und wird weggeschmissen. Und dann kam er so mit Food Waste und so in die Ecke. Ne? Also dann wird dann auch so Ausreden gefunden, die dann auch ganz spannend sind. Also du merkst auch, dass man sich dann dieser Kritik auch gar nicht stellen möchte. Dass das ja mit Digitalisierung alles, Leute, gar kein Problem wäre, wenn man Daten hätte und reagieren könnte.
Aber es ist wunderbar, was du gerade beschreibst. Das ist ja typisch Horizont 1. Ich glaube, Sprüngli ist sehr gut, ihre Verkäuferinnen und Verkäufer auszubilden. Es sind fast immer nur Frauen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass du da darauf springen würdest, dass sie eigentlich immer den gleichen Satz über verschiedene Tage, über verschiedene Läden sagen. Wir durften es schon verkaufen.
Ja, das ist die Schulung, natürlich.
Ja, genau. Also das merkt man ja. Und manchmal denkst du dir, will ich einfach immer den gleichen Satz haben oder will ich einen persönlichen Satz haben?
Genau.
Ich dachte, Dara, würdest du drauf anspringen, weil das ist, was mich in Hotels so stört, dass wie eine Maschine kommt sie. Also da kann ich auch einen Chat hinstellen. Da brauche ich nicht mal ein AI dafür, sondern einfach einen Chatbot. Ja, eine uralten. Ich dachte, das wäre dein Punkt gewesen.
Auch, also nochmal, Entschuldigung, das auch, aber das wäre jetzt für mich nicht der erste Angriffspunkt, aber da bin ich absolut auch bei dir. Da gab es ja mal früher eine Airline in Deutschland, die hat dann so die Safety-Sachen mit Witz und Humor gemacht, wo du wirklich gelacht hast. Ich weiß nicht mehr, die gibt's nicht mehr, die Marke. Ich habe es auch vergessen, welche. Aber das sind dann durch die haben das dann nicht mehr so ernst vorgetragen, sondern wenn wir wassern und sie haben wirklich Durst, dann bitte trinken sie nicht aus dem Meer oder so. Also haben das irgendwie versucht, noch irgendwie lustig rüberzubringen, dass es eben genau nicht immer das Gleiche ist. Ne?
Ob das jetzt eben mit dem Lust- oder Spaßeffekt, aber individuell, weil vielleicht eine Person etwas vielleicht aus dem Französischen kommt und es vielleicht anders ausdrücken würde. Das ist aber eigentlich erstmal sehr, sehr positiv, dass sie überhaupt Schulungen machen, dass sie versuchen, Qualitätskontrolle zu machen. Wir hatten ja auch das Zahnarztzentrum schon mal. Da merkt man auch am Anfang, die sind alle durch eine Schulung gegangen und man muss so und so vorgehen. Jetzt haben sie es ein bisschen aufgelöst, damit es individueller wird. Wahrscheinlich haben die irgendwann die Kunden gesagt, das ist nicht, was wir brauchen. Und die Menschen vor Ort haben es gemerkt. Das ist das eine. Und das finde ich eigentlich bewundernswert, dass die Qualität eben im Standard so gut ist. Jetzt ist die nächste Frage, warum kriegen Sie nicht mit, dass eben vielleicht gar kein Klassik-Müsli gefragt war, eigentlich ein anderes? Und das Problem ist natürlich auch in den Daten, Sie gucken sich ja wahrscheinlich nur die Vertriebszahlen an.
Genau.
Und in den Vertriebszahlen steht immer drin, super, das Klassik-Müsli verkauft sich am besten.
Nee, Erdbeer.
Momentchen, Erdbeer also, weiß ja gar nicht, wie viele Exemplare je zur Verfügung standen. Nee, okay. Sie sagen einfach, ja, das geht immer weg.
Ja, das stimmt. Entschuldigung.
Weil sie wahrscheinlich gar keine Zeit bei dem Vertrieb haben oder in ihrem Verkaufssystem, nämlich dass man feststellt, dass sie eigentlich mittags immer schon verkauft sind. Mhm. Ja, das heißt, in dem Fall ist es ja auch ein spannendes Thema für die Datenanalyse. Reicht eigentlich eine Sichtweise auf den Tag? Oder müsste ich eigentlich sagen, stündlich? Und was sie natürlich nicht erfassen, ist, wann ist es ausgegangen und wie viele Leute haben nachher noch danach gefragt?
Genau.
Das heißt, das ist ja typisch, man basiert auf dem Kassensystem. Das Kassensystem macht natürlich nur Transaktionen.
Genau.
Dann habe ich natürlich die Abschreiber drin wegen Food Waste am Ende des Tages. Mhm. Aber ich glaube, die wenigsten sehen dann in ihrem System, wann eigentlich es ausgegangen ist.
Genau.
Und das ist eben spannend. Und ich glaube, das hat wenig mit dem Vertrieb zu tun, sondern auch mit der Kultur, die in den Läden herrscht. Gibt es dort einen, der eben Anpassungen machen kann? Oder habe ich eben nur so die berühmten Androids, also die gut ausgebildeten, immer gleichen austauschbaren Personen, also so kleine Roboter, die sind natürlich nur auf die Optimierung des bestehenden Prozesses ausgerichtet. Mhm. Wenn ich aber eine Store-Managerin habe, die eben Anpassungen machen kann, dann kann das natürlich funktionieren. Und das ist vielleicht, finde ich jetzt spannend, dass du Migros erwähnt hast, die kommt mir auch so vor, dass sie eigentlich überhaupt nicht die Daten wirklich in der Tiefe versteht und relativ wenig Anpassungen macht.
Genau.
Während zum Beispiel in Deutschland die Firma Edeka, wo man denkt, so Supermärkte, Anpassung, hallo, was ist das? Ist Edeka, jetzt muss ich mal aufpassen, es ist Edeka, da gehören die Läden zwar zu der Kette Edeka dazu, aber sie haben unabhängige Kaufmännerinnen, Kaufmänner vor Ort und Kauffrauen, denen das eigentlich gehört. Und die machen Sortimentsanpassungen. Ja. Und die bekommen Sachen mit und deswegen, man kann es über Daten haben, indem man zum Beispiel sagt, hey, schau mal hin, das ist immer schon so früh ausverkauft. Ja, kann man sagen, das ist das Mittagessen, dann ist es logisch. Dann kann ich sozusagen aus den Daten sagen, ja, das ist logisch, muss ich auch nicht viel drüber nachdenken. Oder ich gucke mir rein und versuche eben die Daten als Ansatzpunkt der Analyse zu machen. Aber in dem Fall wäre ja eben die berühmte, nicht die Tagesverkaufsmenge entscheidend, sondern über den Tag. Wann ist mein Ausverkaufszeitpunkt?
Genau. Und das meine ich halt. Und für mich ist jetzt so strategisch so, wenn du mal guckst, wo die investieren. Du hast ein hohes Professionalität im Produktmanagement. Du hast auch in dieser Customer Experience Management. Du gehst in diese Läden rein, diese Boxen, das Licht, die Mitarbeiter sind geschult. Also dieses Customer Experience vom Erlebnis ist standardisiert, aber auf einem hohen Niveau.
Sehr hohen Niveau.
Ja. Und da, wo es aber dann um den Verkauf geht, also Cross-Selling, Kundenbindung, Kundenwertsteigerung, ne? Also all das, wo wirklich das Geld herkommt, da sind wir dann wieder so unglaublich schlecht. Das könnte man ja auch zum Beispiel so machen, dass man sagt, man lockt sich ein. Also man kommt bei Sprüngli rein und hält dann so ein Badge hin, wie bei Nespresso. Und dann sehe ich ja auch nochmal viel mehr, was die Leute dann individuell gekauft haben. Das passiert ja auch nicht, ne?
Ja, aber das ist so ein typisches Beispiel. Also, sorry, du hast einfach viel zu hohe Ansprüche an Vertriebssysteme. Und
das ist so.
Das ist so. Thema. Und deswegen, für den Seelenheil würde ich manchmal einfach sagen, wenn schon Horizont 1, nämlich ein sehr guter Kundenservice da ist, bin ich schon mal happy. Alles andere ist sozusagen die Chip oder einfach eine Schaufel drauf. Ja, in China ist es zum Beispiel üblich, dass man vorab Sachen bestellt. Mhm. Über eine App, wie du es beschrieben hast. Mhm. Und man gibt Rabatte, klar, ein wenig, aber das Restaurant, in dem Fall geht es also nicht um vorgefertigte frische Produkte, wie das bei Sprüngli ist, sondern da geht es wirklich darum, das Essen wird dann vorbereitet, wenn du kommst. Das heißt, die haben natürlich viel mehr Planung, wenn du eine halbe Stunde vorher weißt und dementsprechend gibt es kleine Rabatte darauf. Das heißt, beide Seiten haben einen Vorteil, dass das Essen eben sofort zubereitet ist, es ist frisch und so weiter. Und das wundert mich eigentlich weniger bei Sprüngli, dass sie es auch nicht eingeführt haben, sondern eigentlich eher bei anderen, wo eben das viel, viel besser reinlaufen würde. Wo sie eigentlich, du kommst natürlich aus dem Vertriebs, Cross-Selling und so weiter. Ich sage natürlich, hochspannend natürlich auch für die Produktionsökonomie. Wie kann ich eigentlich meinen Laden besser ausnutzen? Ja, dass ich eben weniger Spitzen habe, wo alle reinkommen und so weiter. Das finde ich eigentlich viel faszinierender, wenn ich also Kundenbeziehungs- oder meinen Vertrieb verbessere und gleichzeitig meine Produktionsökonomie. Mhm. Also wenn das eben möglich ist, dass ich Spitzen brechen kann, dass ich weniger Leute warten habe, indem ich eben über Informationen was mache. Weil das hebt gleichzeitig den Kunden nutzen und senkt die Kosten.
Ja, vor allem, ich weiß nicht, kaufst du ab und zu bei Sprüngli?
Ja, ich bin typischer Luxemburgerli-Fan. Ja. Das ist natürlich das Schönste, was man mitnehmen kann. Ist ja auch spannend. Luxemburgerli sind ja auch, du hast es ja schon erwähnt, den französischen Namen Macron. dass sie einen eigenen Namen haben, der in ganz der ganzen Schweiz bekannt ist, Luxemburgerli, weil es eben der Konfiserie-Mensch, der das eingeführt hat, kam aus Luxemburg. Mhm. Und weil sie so klein waren, hat man dann sie Luxemburgerli genannt. Das ist auch interessant, wie so ein französisch orientiertes Gebäck oder wie auch immer man das bezeichnen kann, eben in diese, in diesen Vertrieb hineingekommen ist. Also das, ja, ich bin ein Riesenfan und eben auch den Schokikuchen, den Kugelhupf, absolute Klassiker.
Mhm. So, und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Jetzt einfach nur mal da dazu. Also, klassischer Kunde, Luxemburg, die Schoki-Ding. Okay, jetzt, wenn ich dich fragen würde, wie schmeckt denn
der? Ich liebe deine Energie. Ich liebe diese Energie. Ja. Also, das ist ja wirklich ein verstoßener Liebhaber. Oder ja, der einfach denkt, es war zwar eine riesig oder ist immer noch eine Riesenbeziehung, aber das könnte die größte Liebe meines Lebens sein. Also irgendwie ist das ganz tief bei dir, weil die Energie, die ich da spüre, das ist herrlich. Es muss super um 8.30 Uhr an dem Tag gewesen sein für dich. Also je nachdem, Emotionen, ob gut oder schlecht, aber wach warst du.
Ey, total, total, total. Ja, und vor allem, weißt du, nein, das ist für mich so ein Paradeding, das ist ja jetzt, also... Wie du dein Kühlschmiermittel hast, gibt es ja Sachen, die...
Hallo, das ist intellektuell spannend. Ja, ja, für mich ich weiß, dass ich euch damit euch immer wieder etwas anlocken kann. Du weißt, relevant sein, nicht hip, das ist das.
Alles super. Gut, ja, ja. So. Auf jeden Fall, für mich ist einfach so ein Paradebeispiel, dass Firmen so stark über ihre Produkte kommen und nicht merken, was sie eigentlich für irre Schwächen im Vertrieb haben. Und das Selbstverständnis ist
Momentchen, dann... Momentchen, das sehe ich falsch. Sie haben nicht Schwächen im Vertrieb, sondern sie haben in dem Fall Chancen, noch besser zu werden. Also, wenn ich wirklich die vergleiche, dann sind sie auf dem Horizont 1, sind sie super. Eben mit der Ausbildung könnte ein bisschen persönlicher sein und so weiter. Wo sie Schwächen haben, ist einfach, sich nochmal eine Schippe draufzugeben, weil im Produktbereich, da werfen sie andauernd eine Schippe drauf. Ja. Ja, da machen sie wieder andere Geschmäcker und jetzt versuchen sie das neu zu machen und so weiter. Da ist wirklich Innovation. Im Vertrieb ist nur noch Optimierung, eben Horizont 1.
Genau.
Und das ist der maximale Vorwurf, den ich jetzt hier machen würde.
Das ist fair. Das ist,
also, du weißt ja, wir müssen auch manchmal uns widersprechen.
Ja, das ist absolut, nein, das ist alles gut. Du hast auch recht. Aber wie gesagt, da spricht jetzt dieses gebrochene Herzen aus mir. Also nennen wir es mal Potenziale. Und für mich ist halt so, das ist wirklich so dieser Case, dass du in eine Firma reingehst und sagst, guck mal, ich habe Potenziale im Vertrieb. Und du wirst dann komplett abgeblockt nach dem Motto, ja, aber die Umsatzzahlen sind doch gut und wir sind doch so erfolgreich. Und das ist das, wo ich halt immer wieder auch in meinem Bereich sehe, was so ein bisschen ungerecht ist, weil wir hatten ja mal die Diskussion, wo du gesagt hast, ja, Produktmanagement, da geht ja auch vieles nicht daneben, aber man kommt immer übers Produktmanagement und das ist immer mal so das Erste, wo man sagt, das muss stimmen, das muss richtig sein, da können wir gar nicht zu viel machen, da müssen wir Weltmeister in allem sein. Und im Vertrieb, selbst so eine erfolgreiche Firma wie die hätten ja das Geld, die hätten auch die Leute dazu. Also es wäre ja für die auch ein leichtes, da besser zu werden. Es gibt ja andere Firmen, da fehlen die Kompetenzen, die tun sich deutlich schwerer. Die sind auch in einer finanziell ganz anderen Situation. Also oftmals hast du ja auch das Problem, dass dann die Firmen denen finanziell nicht so gut geht. Aber gerade in dieser Situation ist für mich ein Musterbeispiel, und das kannst du auf B2B und alle Branchen übertragen, dass du in eine Firma reinläufst und dann der CEO oder auch selbst der Vertriebsleiter dir sagt, ja, gucken Sie doch mal die Umsatzzahlen an, es läuft doch, warum sollen wir uns frühzeitig anpassen und hier besser werden? Und das ist halt immer wieder die Geschichte, unter der ich ein bisschen leide.
Ja, also da sprichst du mir natürlich auch aus dem Herzen, mehr Ambitionen haben, nicht stillstehen. Aber ich habe das gehört, also ein Kollege von mir, der mich auch immer mal wieder in Firmen reingebracht hat, der unterrichtet wirklich, ja, nicht zu viel Innovation, sonst wird der Kunde ja daran gewöhnt, dass er immer mehr bekommt, sondern das müsste schön langsam hintereinander machen, dass er jedes Jahr was Neues hat. Und du kannst dir vorstellen, wenn du aus der Digitalisierungswelt kommst wie ich, dann musst du einfach so schnell rennen, wie du rennen kannst und immer was Neues drauflegen. Solange der Kunde das versteht, also Überforderung mit Features meine ich jetzt hier wirklich nicht, sondern diesen Ehrgeiz haben, auch immer weiterzukommen. Und das ist eben die Frage, ist das in der Kultur verankert oder ist dieser Ehrgeiz eben in der Schokoladerie, also in der Erstellung der Produkte? Ich finde es deshalb auch noch interessant, dass du sagst, dass gerade Sprüngli, weil Sprüngli ist ja so ein Kult, einerseits für uns Schweizer, aber natürlich auch für unsere Touristen, die das besuchen. Und ich gehe gerne am Paradeplatz und sehe dann, wenn zum Beispiel chinesische Touristen dort kommen Und ich würde mich fragen, warum stellen die nicht mal einen chinesischen Store-Manager von irgendeiner absurden Luxusmarke in China an, aus dem Restaurant, und der einfach zum Beispiel mal 2 Tage erläutert, wie würde das in China aussehen? Weil die Chinesen natürlich gerade mit dem Handybedarf und so weiter viel weiter sind. Und vielleicht fangen sie eigentlich auch sogar mal für das chinesische Publikum an, weil die natürlich als Kundensegment viel, viel weiter sind. Was würden die eigentlich machen? Ja, wie viel Storytelling wäre, wie viel Vorbestellung? Könntest du die Anzahl der Schoki auf die Glückszahlen der Chinesen ausrichten, das Jahr des Hundes, der Katze und was auch immer? Weil wir haben immer das Gefühl, ich meine, du willst immer Daten sammeln und so weiter. Ich finde es eben einfach diesen. Ich finde das.
Reduktion der Persönlichkeit bei Patrick Stähler. Du willst immer Daten sammeln.
Ja, und ich will was Sinnvolles draus machen.
Ja, das ist okay. Die Aufgabe.
Verkraftest du das? Okay, gut. Total. Also, eben, mein Ehrgeiz wäre jetzt zum Beispiel in China zu gucken oder einen Chinesen zu nehmen und mal sagen, was fällt dir als erstes hier auf? Weil dir fällt ja schon faszinierend vieles auf. Und einfach sagen, ja, was könnten wir da übernehmen? Und das muss natürlich zu der Kultur, das haben wir uns lange nicht mehr gestritten, über diesen Begriff passen, das ist ja ein bisschen konservativ ja sein darf.
Ja.
Das heißt, was könnte ich machen, dass eigentlich dieses Qualitätsgeschichte und so weiter, oder dass der Jörg das Gefühl hat, die wissen, was ich will. Und das ist so konservativ, ja eigentlich gekannt zu werden als Kunde. Dass man das irgendwie noch viel, viel stärker ausspielen kann. Weil du hast vollkommen recht, die sind alle gut ausgebildet, aber spannend wäre ja, wenn sie auch noch die persönlichen Geschichten dann kennen würden. So, und wie erreiche ich das? Und ich muss dich leider komplett enttäuschen. Es gibt den Sprüngli am Paradeplatz nicht mehr mit den Holzbänken. Der ist gerade am 16. April.
Nein.
Ist der für 3 Monate oder 6 Monate Umbau geschlossen und keiner weiß, wie das aussieht.
Ja, hoffentlich besser.
Also, sorry, das ist Kaffeehausstil mit den harten Bänken. Nein,
die harten Bänke habe ich ja kein Problem, aber das ganze Rest, also das, da fahr mal nach Wien, also das sieht nirgendwo so aus. Also nochmal, so sieht unser Bahnhof aus, so schlicht. Und das
also, okay, also die haben ja unten, haben sie ja die Moderne und oben haben sie genau diese Frage des Klassischen, weil das eben von, weiß ich nicht, wann die letzte Renovierung war. Eben, wie viel darfst du ändern, wie viel darfst du nicht ändern, ist normal in solchen Unternehmen wichtig. Auffällig war, und als ich das hörte, bin ich sofort hin. Also ich bin noch eine Woche vorher da gewesen, habe dann den Schriftsteller Thomas Mayer getroffen, der das so als Büro hat. Das war total herrlich, weil er ist eine wirklichen Stammgäste, die Bedienung auch alle kennen. Also das, was dir fehlt, ist im Stammhaus scheinbar möglich. Er ist so bekannt, dass ich glaube, er musste gar nicht mal bestellen, sondern man weiß, was er bekommt. Das ist ja die höchste Stufe des Kundenservice, wo du nicht mit Daten arbeitest, sondern mit Menschen, die so viel Liebe zu einem Gast haben, dass sie es automatisch merken. Klar, kann man mit Daten unterstützen.
Ich wollte gerade sagen, warum nicht jedem das Gefühl geben? Ich bin ja jetzt nicht mehr oft, aber früher war ich da relativ regelmäßig. Also nicht wahrscheinlich wie der wird da 4 Tage die Woche sitzen.
Nein, aber er ist natürlich er ist jetzt eine Person, die mit seinen Tattoos natürlich erstmal sehr auffällt in diesem Umfeld. Das macht es ja auch so spannend, aber er ist im besten Sinne, wenn es um Werte geht wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Zuverlässigkeit, extrem konservativ. Und diese Mischung ist natürlich eigentlich der perfekte Ort für ihn.
Gut, also sei ihm gegönnt. Aber jetzt nochmal zurück.
Bist du schon eifersüchtig auf andere.
Ja, natürlich. Also Tattoos habe ich keine. Guck mal, du gehst da rein und warum gibt es da keine App, wo ich mich einlogge? Und du hast ja Nespresso als Beispiel, wie die das machen. Und warum fragt mich dann jemand, guten Tag, Herr Staudacher, schön sind Sie wieder da. Darf es denn wieder das Erdbeerbüchermüsli sein mit einem Schokobrioche? Also warum nicht machen? Ich verstehe es nicht. Weißt du, mehr Geld in die Produkte stecken und das Gefühl mir nicht geben, ich verstehe es nicht, warum.
Absolut, das ist mein gerade das Beispiel, was du gebracht hast. Also wenn du jetzt 10-mal das hast, könnte man hier sagen, Herr Staudacher, Sie sind ja jetzt Professor geworden, wollen Sie nicht das extra Aufschlag noch mehr Erdbeeren oder Sie wollen das?
Mehr Rahmen drauf.
Ja, was auch immer. Ja, das ist ja das Spannende. Was ist extra? Das, genau. Eben diese kleine Überraschung, was ja auch zum Beispiel Nespresso macht, sie kaufen immer diese und diese Kaffeesorte. Es könnte etwas geben, was gerade neu ist, das könnte passen für sie. Und wenn du sagst, nö, interessiert mich nicht, dann wird das irgendwie vermerkt. Das heißt, das, was du Cross-Selling nennst oder Inspiration, ich sage mir einfach, ja, ich möchte auch mal inspiriert werden, was Neues auszuprobieren in meiner konservativen Art. So, also jetzt ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin letztens fremd gegangen. Mhm. Nicht mit Sprüngli, sondern ich habe einen großen Fehler begangen. Ich habe nicht den Google-Hupf mit Schoki gegessen, der wirklich klasse seit Jahrzehnten bei mir Standard ist, wenn ich mir selber was gönne. Ich habe die Himbeer-Variante ausprobiert. Mhm. Nee, eben, vergiss es. Also eben, aber das, okay. Du merkst, da bin ich fremd gegangen, hat sich nicht gelohnt.
Genau. Aber jetzt komme ich.
Aber da merkst du, ich bin immer noch so ein Produktmensch in der Beziehung. Aber die Frage, wie man hätte mir eben den Google-Hupf ja auch irgendwie vorher schon sagen können. Ach, schauen Sie mal, wir haben mal einen neuen. Probieren Sie doch mal.
So, und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Also, für mich ist dieses Firma genauso wie bei dir Luxemburger und das Schoki-Ding. So, ich habe schon nach einer Weile da nicht mehr eingekauft, weil viele auch so in meinem Umfeld sagen, das Schoko-Ding ist mir zu viel. Und auch bei mir so, gibt mal Phasen, da habe ich richtig Lust drauf. Und mal nicht
das
so
ist dieser Schokikuchen, wo man aufpassen muss, eigentlich genau. Einatmen zu müssen, wenn man das genau. Erste Stück nimmt, wegen genau. Dem Kakao also, oder Schokipulver oben drauf.
Genau, wo man auch als Deutscher denkt das erste Mal, warum ist der so klein? Ne?
So. Man weiß es nach dem Essen.
Danach weiß man das.
Das ist eine Praline.
Genau,
das ist gut, dass du nicht gesagt hast, warum er so teuer ist.
Ja, nee. Das kommt noch dazu, aber wie gesagt, da bin ich drüber. Nee, und jetzt war ich letztens da, stand da auch so wegen diesem
Herr Professor. Erdbeer.
Wegen diesem Erdbeerbüchermüsli und dachte mir so, Mensch, eigentlich wäre es mal schön, wieder einen Kuchen da zu kaufen. Und dann hatten die einen Rhabarberkuchen. So, und dann war für mich so, Lynch, Sprüngli, Rhabarberkuchen, keine Assoziation, jetzt probieren wir das mal. Aber ich wäre da nie drauf gekommen, wenn ich da nicht wegen dem Erdbeerbüchermüsli gestanden wäre. Das heißt, für mich ist eigentlich diese Firma überhaupt nicht auf, Obstkuchen oder so.
Das hatte ich ja eigentlich am Anfang erwartet, dass die Hauptkritik eigentlich kommt, weil die klassischen Kuchen, die der Deutsche wie du kennengelernt hat, gibt es in der Schweiz ja nicht.
Ja, leider.
Ja, genau.
Muss man auch sagen,
genau.
Und wenn du da Einbürgerung sagst, man darf sich ja auch anpassen ans Umland. Ne? Also,
ja, genau. Ja, in dem Fall scheint es das gemacht zu haben. Aber das ist natürlich genau der Punkt, diese wunderbaren, also wo ich richtig froh bin, diese ganzen Sahnetochten aus Deutschland, die müssen wir wirklich nicht haben. Oder Schwarzwälder Kirsch. Das ist einfach mächtig ohne Geschmack. Aber diese Fruchtkuchen, eben gedeckter Apfel und so weiter. Und jetzt stehst du da und das hast du nicht erwartet.
Habe ich nicht
genau
erwartet.
Genau diesen Rhabarberkuchen.
Gut, jetzt habe ich den gekauft. Ne? Und da war ich letztens auch wieder am Flughafen und dachte so, ach komm, der Rhabarberkuchen war noch lecker. Ich lade schon laden. Welche Antwort kriege ich?
Den durfte ich schon verkaufen.
Den durften wir schon verkaufen. Ne? Und dann sagst du halt...
Vielleicht sollte man dir was anderes geben als einen Datensatz. Vielleicht solltest du Professor Dr. Jörg Staudacher Ambassador werden für Dinge, die sie neu einführen und die du nie bekommst. Weil scheinbar hast du ja unheimlich guten Riecher dafür, was läuft. Weil du willst immer das, was weg ist. Ja, vielleicht sollten sie dich einfach mal sponsern und jedes Mal dich einfach befragen, was fehlte und dann einfach 5 Portionen mehr bestellen und mal gucken,
ob das sich dann
du
verkauft.
Bist eigentlich wahrscheinlich ein Influencer. Wenn's,
eigentlich schon.
Also, aber da merkst du einfach, Influencer bei Sprüngli ist jetzt ein deutlich lukrativerer Job, also zumindest für die fettabsaugende Industrie später, als jetzt Kühlschmiermittel. Da habe ich nichts von im Leben, wenn ich Kühlschmiermittel as a Service verkaufe.
Ja. Aber das wollte ich, also das ist dann das, wo ich dann sage, guck mal, und das muss ja mal betriebswirtschaftlich hochrechnen auf die einzelnen Shops. Also, und da sind wir ja, und dann kannst du natürlich noch so moralische Keule wie Food Waste und sonst was da auch noch schwingen, wenn du willst. Aber da will ich gar nicht immer hin. Ich finde immer diese moralischen Argumente, das ist, ich bleibe immer gern erstmal in der Betriebswirtschaft. Aber das verstehe ich eben nicht, wenn ich mir anschaue, das Ladendesign, die Beleuchtung, die ganze Schulung, wie die Leute aussehen, die Schürzen sind immer sauber. Ah, da stecke ich so viel Energie und Ding rein. Und da, wo dann es ums Geld geht, also den Menschen mehr zu verkaufen, ihn auch noch an mich zu binden, ne, da machen wir ja dann Programme und geben Rabatte und sonst was, um die Leute wieder in den Laden zu holen. Und in dem Moment, wo ich ihn wirklich binden kann, weil ich sage, hier, ich habe nochmal einen Rhabarberkuchen, du fandst den so lecker. Oder zum Beispiel bei dir beim Gugelhupf, wenn die wüssten, du würdest immer den Schoki kaufen und merken, dass zum Beispiel 90% dann nicht mehr den Himbeer kaufen, dann müssen wir ja auch wissen, hey, das ist eine Gefahr. Und dann einfach, zum Beispiel könnte man hingehen und sagen, bei dem Himbeerding wollen Sie mal ein Stück probieren.
Also das sind wir ja wieder bei den typischen, also das ist ja schön, Autos haben wir ja schon lange genug diskutiert, wir müssen es natürlich heute auch wieder erwähnen.
Nein.
Doch, es ist, auch ein Kuchen ist ein Erfahrungsgut.
Ja, eben.
Ja, und da bist du natürlich bei dem Ausprobieren und dieses lustig machen, also ja, auf etwas Lust entwickeln, ja, ist nun mal eben auch Teil des Ladenkonzeptes. Ich weiß nicht, wie aktiv sie das heute verwenden, aber du kannst dir vorstellen, wie gut du bist eigentlich, wenn du etwas kaufst und dann sagst, hier haben wir übrigens was Neues, wollen Sie mal einen Luxemburgerli haben? Weil ich meine, du kannst dir vorstellen, die variablen Kosten eines Luxemburgerlis als Goodie rausgeben. Das ist
bei null.
Genau, ja, nicht bei null, aber sehr, sehr gering. Also auch das, diese Erlebniswelten schaffen. Natürlich ist es immer gefährlich, du sagst das natürlich, du musst auch am Ende verkaufen. Aber ja, das kannst du natürlich mit solchen herrlichen emotionalen Gütern machen. Und jetzt gehen wir mal den anderen Bereich rein, der jetzt vielleicht nicht auf dieser ganz oberen Liga mitspielt. Crumbly-Kekse, die haben ja einen Fabrikverkauf. Mhm. Und dort kannst du wirklich so viel essen, wie du möchtest. Mhm. Und trotzdem kaufen die Leute kiloweise von den Keksen und Bruch und so weiter. Und das ist es eben spannend, dass ich eben, ich komme ja mehr aus dem Branding, habe ich das Gefühl, und nicht mehr Sell More, dass du natürlich auch mit solchem kleinen Goodie und dir unheimlich viel Werbung sparen kannst. Nämlich du machst deine heutigen Kunden nicht nur ein Upselling, das wäre dein Thema, oder ein Cross-Selling auf andere Produkte hinweisen oder überhaupt, dass er den Umsatz macht, weil das Produkt verfügbar ist. Genau. Aber du kannst natürlich auch mit ganz, weil die Ware, und deswegen reden wir uns ja auch hier warm gerade, weil das so hochemotionale Produkte sind. Mhm. Und diese Liebe zum Produkt, dass man die eben auch über den Vertrieb eben noch stärker spürt. Mhm. Ja, das ist eben, sie haben ja Suchtpotenzial, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken.
Mhm. Ja, und vor allem, was ich auch noch spannend finde, was ich dann gedacht habe, ich habe dann nochmal so einen Schlenker gemacht, eigentlich hätte man vielleicht ganz am Anfang, was ist denn der Job to be done, wenn du zu Sprüngli gehst?
Hochspannend.
Ja. Also, und du hast schon eins davon ja ein bisschen verraten, ist ja Belohnung auch. Ne?
Ich möchte, bevor ich mal loslege, also Belohnung hast du gesagt. Fällt dir noch was ein?
Ja, für mich Belohnung, dann auch so ein bisschen Wohlfühl oder so Entspannung oder so. Relax ist da bei mir sehr viel assoziiert.
Ja, aber das ist eben das Spannende, wie eng du gerade gedacht hast. Mhm. Weil ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil, ja, wie viel Prozent weiß ich ja jetzt natürlich nicht, im Geschenkemarkt liegt.
Genau.
Oder du kriegst Gäste und das ist der Dessertmarkt. Mhm. Und das ist natürlich gerade bei Sprüngli hochspannend, dass sie ein Souvenirladen geworden sind. Mhm. Ja, man geht nach Zürich und bringt Sprüngli mit oder isst die selber am See. Und das ist eben auch wichtig, dass man die Kunden wahrscheinlich anders segmentieren müsste dann, eben mit den Daten. Also du bist natürlich typischer Wohlfühlen oder bringst was mit nach Hause oder für dich selber essen. Mhm. Und dann natürlich ein Segment, das wäre dieser Geschenkemarkt. Da geht es sehr stark natürlich auch um die Verpackung, wie kommuniziert die, weil man wird ja nicht erleben, dass die Verpackung sofort aufgerissen wird. Das finde ich auch interessant, dass sie ursprünglich einmal nur diese goldenen Schachteln hatten. Jetzt haben sie die in Lindgrün. Lind und Sprüngli. Ja, Lindgrün, rosa und im Braun und kommunizieren damit ein bisschen die Inhalte, weil ja immer die Frage ist, Alkohol ja oder nein. Das ist auch so eine ganz typische Frage, die wir weniger bei uns stellen, aber die Touristen aus dem arabischen Raum haben natürlich da immer so die Frage, ist da Alkohol drin, ja oder nein. Das haben sie, finde ich, sehr gut abgedeckt. Aber dass man das trennt eben, der Markt, der für uns ist, der Mittags-, der sich gönnen Markt, dass man über diese Jobs to be done, der Geschenkemarkt, der Dessertmarkt, also man bringt diesen Kuchen mit, wenn man eingeladen ist, das ist ja ein ganz typisches Schweizer Phänomen, dass man, wenn man eingeladen wird zum Essen, häufig ein anderer den Nachtisch mitnimmt. Und das ist ganz häufig eben bei Linde und Sprömlikuchen. Ja, weil der eben Hochwertigkeit kommuniziert. Ich finde in dem Satz diesen Job to be done extrem wichtig, was du gerade angesprochen hast. Erstmal müsste man wissen, welche Jobs to be done. Und dann kommen natürlich genau diese Punkte, die du erwähnt hast.
Ja, und überleg doch mal, also wäre doch ein Unterschied, ob du den Kuchen für dich selber kaufst. Da kannst du ja so diese weiß-blaue Verpackung nehmen. Oder es kommt als Geschenk und dann machst du es golden. Also da könntest du ja noch viel mehr in die Differenzierung auch reingehen. Und das, was der Mensch eigentlich da drin will, noch viel stärker unterstützen.
Es ist super, dass wir gerade über diese Jobs to oder dass du dieses Jobs to be done angesprochen hast. Weil einer der klassischen Beispiele, die Clayton Christensen verwendet, der ja hinter dem Innovators Dilemma und Disruptive Technologies steht, war ein Projekt, ich weiß nicht, ob er das selber gemacht hat oder ob er das nur erzählt, war, dass McDonald's einen Milchshake hatte. Mhm. Und der ging nicht so richtig, dieser Milchshake. Und dann war die Frage, ja, was passiert da? Und reines Produktdenken wäre eben, man hätte diesen Milkshake jetzt einfach größer, schneller, besser gemacht. Und was sie gemacht haben, war, ja, wann wird der denn gekauft? Genau über diesen Tagesablauf. Und haben festgestellt, dass sie einen riesen Peak am Morgen haben. Und das war zu Zeiten, als sie noch gar nicht diese digitalen Kassen hatten. Und sie haben festgestellt, dass die Milchshakes, die am Morgen verkauft wurden, keiner von diesen Milchshakes in ihren Mülleimern war. Dafür war nach Mittag unglaublich viele Milchshakes halb leer gegessen und im Mülleimer bei ihnen.
Okay.
So, und das war die Ausgangslage für die Analyse. Und dann war die Frage, warum? Welchen Job erfüllt ein Milchshake morgens versus abends? Oder mittags? Irgendeine Hypothese?
Ja, dass man das so wahrscheinlich während dem Morgen so immer wieder so ein bisschen dran trinkt und dann so vom Mittagessen, wenn man merkt, man möchte was essen, schmeißt man weg, weil man dann was Richtiges essen möchte.
Du bleibst ja nicht 4 Stunden zwischen Frühstück und Mittagessen, aber du merkst, Daten sind immer nur so gut wie die Hypothesen, die man aufstellt und jetzt müsste man sie testen, das könnte man bei dir ja machen. Die hatten eine andere Hypothese und konnten sie nachher auch nachweisen, weil sie vor Ort waren. Die Morgenshakes, die wurden im Drive-Thru gekauft. Das heißt, die Leute haben sie mit ins Auto genommen. Und die Mittagsshakes wurden, nachdem man schon ein viel zu üppiges, kalorienreiches Essen gegessen hat, als Nachtisch noch dazu gebracht.
Ah, jetzt, okay.
Und jetzt ist natürlich relativ logisch, der Shake am Mittag ist viel zu groß. Ja, das war eigentlich ein bisschen Süßes dir gönnen, das hast du ja wunderbar beschrieben. Das ist scheinbar tief in der Menschheit verankert, dass man, nachdem man schon voll ist, nochmal Süßes oben drauf haut.
Ja, da wundert sich meine Frau auch immer wieder. Aber
ja, das ist genetisch, das ist noch schlimmer. Das ist scheinbar mit Nationalitäten verbunden. Aber eben, Kaffee und Kuchen, sage ich nur dazu. Dann,
ich stehe dazu.
Ja, ist ja das Schöne. Also, weil es war schon klasse, wie du versucht hast, dich an die wirkliche österreichische Kultur der Süßspeisen ranzuarbeiten. Und ich hätte jetzt nie euch aus dem Bereich irgendwo da die Qualität der Österreicher bei den Süßspeisen eingebracht. Aber ich bin ja noch nicht bei dir zu Hause gewesen. Ich bin noch nicht von Mutti gekocht worden.
Der ignorante Rheinländer raushauen, ne?
Absolut.
Mit seinem halben Hahn da. Also, hallo?
Immerhin weißt du, dass du dann ein Käsebrötchen bekommst.
Ja, eben drum. Also immer mal ganz die Ball ganz, ganz flach halten. Ne?
Ja, genau. Also wir haben immer schon mehr verkauft, als wir bekommen haben.
Ja, das so sehe ich. Das
aber bleiben wir beim Job. Da dürfen wir die Klammer wieder kurz zumachen. Und morgens war eben hochspannend, wofür wurde der morgens gekauft? Und das Hauptproblem in Amerika ist, die Leute, die es gekauft haben, die haben einen langen Arbeitsweg vor sich. Und die Alternative war natürlich ein Kaffee kaufen, aber Kaffee hat keinen Unterhaltungsaspekt im Sinne von, ich beschäftige mich damit. Und die haben wirklich herausgefunden, der Hauptgrund, warum man Milchshakes kauft, ist, die kann man so lange durch den Strohhalm ziehen. Ja, die sind ja ein bisschen kalt und dann kommen sie nicht hoch und dann so weiter. Da war genau dieser Aspekt, dass man einfach mümmeln konnte. An dem
schönes Wort, Mümmeln.
Ja, Mümmeln, kennst du das noch? Oder ist es aus dem Rheinland? Genau, Mümmeln.
Ja, Mümmeln aus dem Rheinland, genau.
So, die Maggie aus den Simpsons, die hat ja noch nie gesprochen. Sondern immer. Ja. Und was sie dann gemacht haben, nachdem sie merkten, sie sind eigentlich Unterhaltung auf dem Weg zur Arbeit war die Frage, wie kann man das eigentlich noch stärker machen? Und dann haben sie die Milchshakes eben getrennt und neue Produkte eingeführt. Aber interessant, eben aus diesem Job to be done heraus und natürlich dann wahrscheinlich auch im Vertrieb anders. Der Weg war einfach, sie haben größere Fruchtstücke in den Shake gemacht, weil die Leute wollen nicht nur saugen, sondern sie wollten auch was zwischen den Zähnen haben, wo sie so ein bisschen wie ein Kaugummi so drauf rumbeißen konnten.
Okay.
Und das hat ihnen irgendwie, ich weiß nicht, bei Faktoren den Umsatz hochgetrieben.
Cool.
Aber natürlich, das musst du morgens dann auch vertreiben.
Mhm.
Ja, und dann auch, du kannst natürlich nicht sagen, kauf dir das bitte nicht zum Mittag, aber wahrscheinlich haben sie dann kleinere Versionen für den Mittag erfunden.
Genau.
Ja, und das ist ein typisches Job-to-be-done-Denken, was man jetzt eben auch auf Sprüngli übertragen könnte. Was ist die Aufgabe? Ja, und am Ende ist es Food. Und wir hatten ja auch, also mein Liebling bei Job-to-be-done, habe ich ja schon mehrmals, glaube ich, erwähnt, 7-Eleven-Stores oder Convenience-Stores in Japan, die dreimal am Tag ihre Waren anders ausrichten, weil es kommen nur mal andere Kundensegmente, die nach diesem Jobs to be done ausgerichtet sind. Also morgens ist den Kaffee schnell mitnehmen, was ins Büro mitnehmen. Das ist eine ganz andere Warengruppe als die Mittagskäufer, die eben was zum Essen haben wollen oder die abends für zu Hause was vergessen Einkaufer.
Mhm.
Und das, jetzt merkst du, ich rede mich allmählich so ein bisschen in Rage, weil da merkt man einfach, ja, guter Vertrieb ist Horizont 1, wie das Sprüngli macht, aber man könnte ja Freude haben, mal eben nach Japan zu gehen.
Mhm.
Und ich stand fassungslos vor diesen Convenience Stores, wie die es schafften, ihre Ware so umzuräumen, dass wirklich die Leute einfach auch schneller bedient wurden.
Mhm.
Ja, und das haben wir nirgendwo. Ich meine, überleg mal, wenn Lindt und Sprüngli, die sind ja zum Beispiel für die Morgensversorgung mit Kaffee eigentlich draußen,
mhm.
haben aber 3 Location in Top-Lagen im Bahnhof.
Genau.
Jetzt müssen sie einfach wirklich, also es ist wirklich spannend, dass der Kaffee von dir so angesprochen wurde. Der letzte eben auch am Paradeplatz ist wirklich nicht auf der höchsten Ebene, zumindest wie ich das von den Top-Cafés, und so weiter kenne.
Genau.
Und die Frage wäre, könnten sie zum Beispiel diese Outlets für verschiedene Kunden Segmente, die eben über diesen Job to be done ist, optimieren. Und da wäre natürlich zum Beispiel im Kaffeebereich hochspannend, weil das Problem, die Kaffeemaschine kann ja immer nur einen pro Zeiteinheit produzieren.
Mhm.
Und irgendwie haben sie in deiner App drin, dass du 3 Minuten, bevor du da vorbeikommst, sie ein Signal bekommen, dass du jetzt in die Produktionslinie hineingehst.
Genau.
Und dann steht schon dein Cup da mit einer maximalen Verzögerung von irgendwie 2 Minuten, dass er gebraut wurde und den musst du nur mitnehmen.
Genau.
Bezahlt wurde schon vorher.
So, und welche Firma müsste das jetzt, wer hat gerade geschrieben, dass er das gleiche Problem hat und wessen Aktienkurs ist gerade mal um 18% abgesackt?
Das dürfte die berühmte Firma Valora sein, oder?
Nee, Starbucks. Und das ist genau deren Problem, sie sind zu langsam im Kaffee ausliefern.
Also finde ich deshalb lustig, weil das ist die Riesenherausforderung, seitdem wir eben Kaffee so produzieren und nicht mehr. Ach, ich sag dir einfach nur, der deutsche Filterkaffee hat das Problem nicht gehabt. Ne?
Ja,
also da war die Kanne einfach eine ganze Stundenleite vorbereiten. Die war dann schon ein bisschen eingedickt, aber du kannst richtig schnell rausschippen. Aber eben, das Spannende ist, die Technologie beschränkt das natürlich. Und jetzt ist genau die Frage, wie kann ich eigentlich, und du merkst, das ist Geschäftsmodell-Denken. Du denkst natürlich sehr vertriebsorientiert, auch richtig, aber ich frage mich, wie muss die Produktion aussehen, damit ich eben das Kundenwunsch und Geld verdienen, also optimal produzieren kann.
Genau.
Es gibt ein Beispiel auch, wirklich Kaffee ist ja, wir hatten es ja wirklich zu Genüge mit, also eben Kühlschmiermittel ist nicht so emotional wie Kaffee, Kuchen und so weiter. Es gibt auch so ein amerikanisches Urban Legend, neben es gab so eine, es war glaube ich eine arabische Einwandererfamilie in Amerika, die hat sehr guten Kaffee gemacht, die Leute sind vorbeigefahren. Das war aber alles so, ja, sehr Liebe, mit sehr viel Liebe gemacht, aber eben nicht so professionell. Und was dann passierte, daneben machte Starbucks auf und da hat jeder gesagt, die sind tot. Und dann war genau das Problem, dass beim Starbucks den Kaffee nicht bekam. Was haben die gemacht? Da sie alle Kunden kannten. Und jetzt haben sie wirklich kein CRM oder irgendwas gehabt, sondern einer stand an der Türe und hat geguckt, wer auf dem Parkplatz fuhr. Und der Kaffee war dann fertig, als die Person durch die Türe kam.
Also.
Bei denen ist, hat sich die Schlange verdoppelt, während die andere Seite da abgebaut hat. Ich finde das deshalb schön, dass wir jetzt plötzlich von dieser Vertriebsorientierung zur Produktion kommen, weil wie flexibel kann ich eben produzieren? Ich habe immer ein Beispiel, das war mal ein Projekt für mir, das ist die Welle 7 in Bern. Und die Welle 7 gehört der Migros und die liegt an der Welle, das ist eine Brücke am hinteren Teil vom Bahnhof. Früher ging man immer durch die Haupthalle. Die Welle 7 verteilt oder die Welle verteilt die aussteigenden Fahrgäste der SBB eben hinten ins Quartier. Und diese Brücke endet eigentlich direkt im Shoppingcenter von der Migros. Und die haben natürlich so klassisch die Frequenzen eingekauft und gesagt, super, ey, da kommen 100.000 Leute vorbei. Genial. So, und jetzt ist das eben nicht mehr mein Projekt, sondern das war einfach Ideen, die ich mit Studenten entwickelt hatte, war, ja, 100.000, sind das überhaupt potenzielle Kunden?
Genau.
Und was wir dann gemacht haben, war relativ einfach. Du würdest natürlich sagen, Datenerhebung, das haben wir auch gemacht. Wir haben uns morgens 2 Stunden, sehr früh sind wir hingefahren, einfach auf die Brücke gestellt und Fotos gemacht von den Leuten, die an einem vorbeiströmten. Und wenn ein Job garantiert nicht auf der Agenda war, war irgendwo sich inspirieren lassen, was zu kaufen. Genau. Sondern die waren alle fokussiert, zum Job zu kommen. Und das Maximale, was sie gemacht hätten, wäre in ihrer müden Haltung rechts die Hand ausstrecken und einen Kaffee mitnehmen.
So wie beim Marathon.
Genau, ungefähr so beim Marathon. Und mittags war natürlich plötzlich dieser Stress weg. Und du hast natürlich auf in den Schweizer Bahnhöfen noch viel spannendere Kundenwellen. Du hast ja wirkliche Wellen, weil die ICs aus Zürich, Fribourg und so weiter, die kommen immer Halbstundentakt, dann die S-Bahnen kommen auch getaktet. Das heißt, du kriegst einfach viel zu viele Kunden, die du bedienen kannst. Und ich benutze ihn immer als Case für meine Studis. Würdet ihr dort oben ein V-Café eröffnen? Ja, das ist diese Kaffeemarke, die diese extrem kleinen Quadratmeter hat, um so einen extrem suburban Kaffee rauszulassen. Genau. Und das Problem ist genau, sie können gar nicht in diesem Morgensverkehr verkaufen mit der Ökonomie. Sie müssten viel zu viel Miete bezahlen. Und ich meine, die 70.000, die kommen in 2 Minuten vorbei. Ja, da kannst du ja mal ökonomisch ausrechnen, wie viel Kaffee du da maximal produzieren kannst in der Zeit. Ja. Das heißt, das Geschäftsmodell auf der Welle für so ein V-Café würde ich gering sehen. Und das ist eben genau dieses, also deswegen wundert mich das oder freut mich richtig unsere Diskussion. Wir haben mal über Sprüngli angefangen. Ich habe gesagt, die sind noch eigentlich normal und gut und die können ihren Vertrieb. Und jetzt sind wir plötzlich da, ja, vielleicht sollten sie mal gucken, welche Jobs sie haben. Und da bin ich ein riesen Fan davon, dass sie da viel mehr machen müssten oder könnten. Müssen tut hier keiner im Leben was.
Aber denen geht es ja auch gut. Also deshalb, mir geht es nur darum, ich wollte das mal ansprechen, vor allem, was halt immer dieses Emotionale, dass auch wenn du das so, ich hatte das ja, als ich vor 15 Jahren gesagt habe, das mit, was die Migros da macht, das geht so, oder Coop ja auch, was das geht so nicht, dann haben mich ja auch alle angeschaut, ja, wie, die sind so groß, die wachsen jedes Jahr, ne? Und das Gleiche ist ja auch bei Sprüngli, wenn es denen weiterhin so gut geht, dann werden die wahrscheinlich noch einen Award kriegen und noch einen Award für irgendwas und alle sagen, super Firma. Aber du siehst jetzt schon, wie die Kompetenzen im Vertrieb, wie schlecht die sind. Und wenn du mit den Verantwortlichen sprichst, dann ist da gar kein Bewusstsein, dass die Leute sagen, da haben wir ein Potenzial. Man kann ja immer noch bewusst sagen, das machen wir nicht, wir lieben unsere Produkte oder Vertrieb finden wir was Blödes und mehr Geld brauchen wir nicht. Man kann das ja bewusst alles nicht machen. Aber du merkst eigentlich, dass da immer so eine emotionale Antwort kommt, so nach dem Motto, Vertrieb, warum sollen wir uns darum kümmern? Das ist so die Niederungen der Menschheit. Komm, das einzig Wahre ist das Produkt und das muss glänzen. Das ist immer so.
Ja,
das,
was Kollege, wo du hast so die Chancen deines Lebens. Du Chancen? Hast, ja, guck mal. Vertrieb spielt keine Rolle und du hast einen Teilnehmer von dieser tollen Firma bei dir im Kurs.
Ja.
Da hat irgendeiner, aus irgendeinem Grund ist er ja gekommen.
Ja, aber der macht den B2B-Teil und jetzt schauen wir mal, wir werden das ja verfolgen, wie offen der ist. Also ich hatte schon ein Gespräch wegen der Zertifikatsarbeit, also ich drücke ihm beide Daumen, wie ich natürlich jedem die Daumen drücke, aber wie soll ich sagen,
ne? Ja, aber ich glaube, du beschreibst natürlich ein anderes Problem. Und je erfolgreicher man wird, desto konservativer wird man. Vielleicht sollte man nicht die Erfolgsformel konservieren, sondern die Neugier, die einen erfolgreich gemacht hat.
Genau. Das ist ja wieder wie bei der Mikro, der Duttweiler. Der hat ja nicht irgendwie gesagt, wir wollen Geldplan, sondern wir wollen immer was Neues. Wir wollen Probleme lösen. Der hat ja auch dieses Jobs to be done-Denken eigentlich im
Brutal. Kopf. Brutal. Ja? Ja, und wenn er nicht beliefert wird, dann muss ich es eben selber machen. Aber das muss man dann mal hinterfragen. Wird man dann immer noch nicht beliefert? Oder kann ich das dann, muss ich meine Energie auf was anderes setzen? Und so weiter und so fort.
Genau.
Ja, super.
Patrick, das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch für mich ein sehr emotionaler Moment.
Ja, das war fast das Emotionale. Es ist wirklich, wir können nicht über Wein reden oder so, sondern wo es richtig Kühlschmiermittel und Kaffee und Kuchen.
Kaffee und Kuchen. Also ich glaube, wir bieten da ein großes Spektrum. Also Patrick, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Dir auch schönen Tag. Ciao, ciao, Jörg.
Eine Produktion von Customers X und Fluid Mainz im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.